Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Armin Bonelli. Und für alle, die Armin Bonelli nicht kennen, darf ich ihn nochmal kurz näher vorstellen. Armin Bonelli hat seine erste Markenobsession mit 9 Jahren kennengelernt mitunter oder ist zu ihm gekommen. Er weigerte sich, ohne seine Sneakers mit den 3 Streifen aus dem Haus zu gehen. Ja, über die 3 Streifen werden wir heute auch noch reden. Später folgte seine Leidenschaft und er wurde das, was man hierzulande und bei uns vielleicht selten kennt oder kaum kennt, er wurde nämlich Markenstratege. Kürzlich erschien sein Buch mit dem Titel 3 Streifen, 4 Ringe, 1 Apfel. Warum unser Gehirn die Lieblingsmarke für einen guten Freund hält, warum wir anders kaufen, als wir denken und andere verblüffende Einblicke in die Welt der Marken. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Armin.
Hallo, danke für die Einladung.
Fangen wir vielleicht einfach mal ganz simpel an, bei einer Definition vielleicht. Was ist eine Marke? Wie definierst du den Begriff Marke?
Also die Bedeutung hat sich ja massiv verändert. Als ich ein Kind war, in den 70er Jahren, war eine Marke ein Verweis auf die Herkunft und die Qualität eines Produkts. Ich wusste genau, woher kommt etwas. Und wenn wir uns erinnern, oder ich erinnere mich noch, man wusste genau, welche Automarken eine gute Straßenlage haben, welche einen langen oder einen guten Wiederverkaufswert hatten und welche schnell rosten. Das hat sich ja drastisch verändert durch die Konsolidierung der Produktionsstandorte, durch die Verschiebung der Produktion nach Asien in vielen Fällen. Und heute sind Marken zu kulturellen Pop-Ikonen geworden.
Und diese Marken, so wie du es nennst, ist es eine Voraussetzung, wenn du sagst früher, nicht? Also wie lange muss eine Marke existieren, damit sie zur Marke wird? Wie hat sich das vielleicht mitunter verändert?
Also die Zeiträume sind kürzer geworden, wenn man sich anschaut, wie lange Unternehmen unter den Top-Brands existieren, dann waren das vor 20 Jahren, waren das noch 100 Jahre alte Unternehmen und heute sind sie alle so 25 Jahre alt. Das sind die Unternehmen. Ich unterscheide aber ganz stark, oder man muss diese Unterscheidung treffen zwischen Marke und Unternehmen. Manchmal wird es gleichbedeutend verwendet. Wie lange es braucht, um zu einer Marke, und damit meine ich auch zu einem globalen Phänomen zu werden, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Das haben wir gesehen in der digitalen Welt, dass es unter Umständen viel schneller geht, vor allem dort, wo es um Plattformen geht, also Stichwort Airbnb, Booking und ähnliches, Uber. Wie lange anhaltend dieser Wert dieser Marken ist, wissen wir indes noch nicht. Ja, also wir wissen, dass sie schnell entstanden sind, aber sie könnten auch viel schneller wieder vergehen als alteingesessene Marken, die einen Fundus von Geschichten, Legenden und Traditionen haben, also einen Schatz, auf den sie zurückgreifen können, den diese jungen Marken eben möglicherweise noch nicht haben.
Jetzt nennt sich dein Buch, der Titel deines Buches nennt sich 3 Streifen, 4 Ringe, 1 Apfel. Ich glaube, wir alle kennen diese 3 Marken, die sich dahinter verbergen. Wie kam es eigentlich so jetzt einmal zum Titel deines Buches? Genau, ja, aus dem Grund jetzt, weil wir schon diese 3 Dinge kennen auch.
Also der Arbeitstitel hieß von Gucci-Star nach Eppelhausen. Das verrate ich dir jetzt hier und deinen Hörern. Von Gucci-Star nach Eppelhausen hat aber dem Verlag nicht gefallen, weil das viel zu, oder gefallen eigentlich schon, aber es war viel zu riskant. Man hat dann gesagt, was ist, wenn es eine Verballhornung von so großen Bekannten und auch eben letztlich mächtigen Unternehmen. Das möchte man nicht riskieren. Und heute bin ich aber froh, dass wir den Titel geändert haben. Der Titel ist mir eingefallen, weil die Vorgabe war, keine Markennamen zu nennen. Das ist immer ein Thema, auch wenn ich zum Beispiel in den Medien interviewt werde. Ich darf in der Regel die Markennamen nicht nennen. Dadurch sind natürlich viele Geschichten nicht gut erzählbar oder nicht so gut erzählbar. Und darum habe ich mich darauf beschränkt, also es war sozusagen eine Ausweiche, zu sagen, okay, ich beschreibe einfach 3 bekannte Marken. Das sind 3 Marken, die mit mir persönlich, zu denen ich persönlich ein starkes Verhältnis habe. Aber es war natürlich auch wichtig, dass diese Marken durch ein Symbol beschreibbar sind. Also wenn man mir jetzt, man hat mir sozusagen für mein Folgebuch vorgeschlagen, ja, abstruse Logos, die wahnsinnig lange Beschreibungen brauchen. Also das musste natürlich auch kurz und einprägsam sein. Aber wenn du sagst, man weiß sofort, was gemeint ist, ich habe erst vorgestern, hat mich jemand gefragt, okay, die drei Streifen, die verstehe ich, den Apfel verstehe ich, aber vier Ringe, vier Ringe, vier Ringe. Und tatsächlich, manche Leute wissen es sofort, andere Leute brauchen länger. Und hat lang, relativ lange gebraucht, bis er draufgekommen ist. Und dann war es ihm doch ein bisschen unangenehm. Dann hat er nämlich wortlos seinen Autoschlüssel aus der Hosentasche auf den Tisch gelegt und da waren die vier Ringe oben. Also, das nicht jeder versteht es sofort, aber das ist auch ganz lustig. Dazu braucht man, dazu entsteht ein Rätsel und es erzeugt ein bisschen Neugierde. Also, ich bin heute sehr zufrieden, dass es nicht von Gucci-Star nach Eppelhausen geworden ist.
Dann lösen wir vielleicht das Ganze auch noch auf. Die vier Ringe sind Audi.
Ja, genau.
Ja, fünf Ringe wären die Olympischen Spiele, oder?
Richtig, genau. Und da biegen halt viele ab. Und ich muss zugeben, dass das Wort Ringe wahrscheinlich eben mit Audi nie in Verbindung gebracht wird, weil man vielleicht das Bild kennt natürlich jeder, aber Ringe klingt zu olympisch.
Es gibt immer diesen Satz oder beziehungsweise der Satz, vielleicht habe ich ihn auch in deinem Buch gelesen, wir sind, was wir kaufen. Kann man das so sagen auch?
Ich behaupte das zumindest. Warum? Weil in der Psychologie gibt es den Begriff der Kongruenzhypothese. Das sagt, dass wir uns mit Menschen, aber auch mit Dingen umgeben, die zu unserer Persönlichkeit passen. Jetzt herrscht weitgehend Einigkeit, dass Marken projizierte menschliche Persönlichkeitsmerkmale haben. Das ist der Grund, warum wir überhaupt mit Marken in eine Beziehung treten können, weil wir menschliche Eigenschaften hinter einer nichtmenschlichen Entität auch sehen. So, das heißt, ich nutze oder ich verwende diese Marke, um eine ja, Kongruenz, sagt man dann eben, oder eine Gemeinsamkeiten in der Persönlichkeit, in meiner eigenen Persönlichkeit, in der Persönlichkeit der Marke herzustellen. Das heißt, ich suche mir Marken aus und zwar unbewusst in der Regel. Meistens wissen wir nicht, warum uns eine Marke gefällt. Manchmal gibt es Ansätze in der Erklärung, manchmal wissen wir es gar nicht, die zu uns passen. Und damit offenbaren wir natürlich auch etwas über unsere Persönlichkeit.
Wenn du dich jetzt jahrelang, jahrzehntelang schon mit Marken beschäftigst, auch hast du dich sicher auch beschäftigt mit jetzt unseren Kulturkreisen mitunter. Ist es so, ist das in allen Kulturkreisen mitunter auch vergleichbar? Haben Marken oder haben diese Liebe zu Marken vielleicht, wie wir es haben, wie es Europäer vielleicht haben, gibt es das überall auf der Welt im gleichen Maße? Ist das irgendwo noch stärker ausgeprägt, irgendwo weniger stark ausgeprägt? Wie ist das jetzt einmal global gesehen?
Also mittlerweile ist es ein globales Phänomen, dass, also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber grundsätzlich kann man beobachten und das ist in der gesamten freien industriellen und Welt mit freier Marktwirtschaft, die Marken so ab den 90er Jahren sich zu globalen Phänomenen aufgeschwungen haben, egal wo ich hinreise, in welchen Kulturkreis, egal welche Regierungsform oder Religion dort vorherrscht, ich sehe dieselben Marken und zwar mittlerweile groß auf T-Shirts. Früher waren sie ja nur im Prinzip klein irgendwo. Heute ist es ja auch üblich, dass man sie ganz groß trägt. Das heißt, sie sind ein globales Phänomen geworden. Sie sind natürlich, also wenn, haben in der westlichen Welt ihre, in der europäischen Welt ihren Ursprung gefunden, geht auch weit zurück. Wir wollen gerne ausdrücken, wer wir sind und wo wir dazugehören. Das waren vor Jahrhunderten waren das vielleicht Zunftzeichen, Zugehörigkeit zu Verbänden oder Vereinen. Ursprünglich waren zumal Symbole, die wir getragen haben, waren ja Monarchen, Adel und Klerus vorbehalten. Das heißt, die hatten ihre Insignien. Das konnten eben spirituelle oder Machtinsignien sein. Aber mit dem Erstarken des Bürgertums in der Neuzeit, in der Renaissance, kamen dann einfach auch Symbole. Das konnten Gegenstände sein, Taschenuhren. Das könnten eben Zugehörigkeitssymbole sein zu verschiedenen Verbänden oder Zünften. als Ausdruck dessen, dass man einer wohlhabenden oder einer gebildeten oder einer besonders ausgezeichneten Gruppe angehört. Also dieses Darstellen der eigenen Zugehörigkeit, aber auch der eigenen Identität, das ist ein ganz, ganz altes Phänomen. Und in den letzten Jahrzehnten haben die Marken diese Aufgabe übernommen, aus verschiedenen Gründen, weil eben andere gemeinschaftsbildende Organisationen in den Hintergrund getreten sind, dass Glaubensgemeinschaften, Vereine, Verbände, freiwilligen Organisationen verlieren in den westlichen Ländern an Bedeutung. Und so entsteht eine Möglichkeit oder die Nachfrage, nennen wir es mal so, nach neuen sozialen Bündnissen. Und das sind weitgehend virtuelle, also Virtual Tribes, wie das die Amerikaner ausdrücken, oder ich nenne es gerne die modernen Stammesgesellschaften.
Sind jetzt, wenn man so sagen will, Marken in der heutigen Zeit mächtiger geworden, bedeutender geworden, als wie es noch irgendwie vor 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren war? War damals die Bedeutung einer Marke vielleicht nicht so weit, wie es heute schon ist? Wie hat sich das im Laufe der Zeit denn mitunter so gewandelt, so die letzten 10, 20 Jahre, die, ja, ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer vielleicht irgendwo ab 20 bis 60 sind, nicht? Also aber 20 Jahre haben viele von uns schon irgendwie miterlebt. Wie hat sich das in den letzten 20 Jahren entwickelt?
Fangen wir mal mit dem ganz großen Paradigmenwechsel an, der so Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden ist, nämlich wo sich die Marke vom Produkt emanzipiert hat. Also seitdem die Produktionen in Asien sind, seitdem wir die Teile oder die Produkte, die Commodities von überall zukaufen und überall produzieren lassen können, ist die Marke zu einem eigenständigen Gut geworden. Und oftmals sind die Produkte nur noch Träger eines Symbols. Das heißt, ich kaufe ein T-Shirt nicht, weil es aus Stoff besteht und mich bekleidet, sondern weil ich das Symbol gerne zeigen möchte. Das heißt, das war vor etwa ja, 30, 35 Jahren dieser große Paradigmenwechsel, dass Marken ein Eigenleben entwickelt haben und das Produkt selber eigentlich überholt haben. Dann sind Marken dadurch mächtiger geworden, definitiv. Es kam in den 90er Jahren auch eben zu einer zur Globalisierung, wo die Marken plötzlich zu weltumspannende Bedeutung bekommen haben. Wenn du fragst, sind Marken jetzt nochmal mächtiger geworden, denkt man vielleicht, wer das Buch von Naomi Klein gelesen hat, No Logo, das um die Jahrtausendwende etwa herausgekommen ist, wo sie das Ende der Marken und das Ende des Interesses der Menschen an Marken prophezeit hat. Und das ist eben in diesem Zeitraum, den du beschreibst, was war vor etwa ja, 30, 25 Jahren. Da gab es tatsächlich so eine Krise, oder zumindest ist man davon ausgegangen, dass Marken in einer Krise waren. Das lag mal vielleicht daran, dass die meisten Marken noch aus den USA kamen und die USA ein bisschen mit ihrer ganzen Folklore ein bisschen aus der Mode gekommen waren. Ja, es war das Ende der Sowjetunion, das Ende des Ostblocks, und es kam so ein bisschen eine Nostalgiewelle und niemand wollte dem Team USA angehören. Alle hatten rote Sterne auf den T-Shirts, sogar das Volkstheater hatte um die Jahrtausendwende sich einen roten Stern in das Volkstheater in Wien einen roten Stern als Logo damals gemacht, das groß oben auf der Kuppel geprangt ist. Das ist natürlich aus heutiger Sicht schon wieder ein bisschen absurd, aber diese Nostalgiewelle hat dazu geführt, dass wir so ein bisschen anti-USA waren. Und damals kamen eben die meisten Marken aus den USA und es gab eben eine große Markenkrise, oder zumindest hat man das angenommen. Ja, das war nur eine kurze Phase. In Wirklichkeit sind danach Marken mächtiger und stärker geworden als je zuvor. Luxus-Brands haben zum Beispiel während der Corona-Krise und der Teuerung um 20% pro Jahr zugelegt. Das heißt, Brands, die ausschließlich davon leben, dass man im Prinzip ein Logo zur Schau stellt. Und das sagt schon viel aus, wie stark unser Bedürfnis nach dieser Symbolik ist, nach der Zugehörigkeit zu diesen virtuellen Stämmen.
Kann man irgendwie so runterbrechen, was sind so die drei Hauptzutaten für eine starke Marke?
Also ich habe in meinem Buch 6 Hauptzutaten identifiziert, die ich immer erzählt habe. Das ist ein Symbol als Einstiegspunkt, das Logo einer Marke, aber Symbole sind eben wahnsinnig alt, wie wir wissen. Jahrtausende alt, ein Symbol, das aufgeladen ist mit Erinnerungen, mit Emotionen und das tatsächlich schon eine starke suggestive Kraft hat. Also neben dem Symbol sind es Geschichten, die dem Ganzen ein Unterfutter geben, einen Stoff geben. Menschen reflektieren auf Geschichten und funktionieren daher, Marken funktionieren auch ganz ähnlich wie Religionen oder andere Gemeinschaften, die wertebildend sind. Das heißt, ich habe Symbole, ich habe Geschichten, ich brauche natürlich Helden für meine Geschichten, ich brauche auch Gegner, das ist auch immer ganz wichtig. Um eine Gemeinschaft zu bilden, brauchen wir auch die Abgrenzung gegenüber den anderen. Das können Personen sein, das können Gruppen sein, das können aber auch Bedrohungen sein, das können bei Marken eben Marktbegleiter oder eben auch andere Dinge sein. Und ganz wichtig sind Rituale. Also alle großen Marken haben Rituale, mit denen sie ihre Anhänger auch, wo die Anhänger auch engagieren können, wo sie Teil des gemeinsamen Erlebnisses sein können. Bei Apple ist das ganz klar, das ist immer diese Developer-Konferenz, natürlich auch das frühere Anstellen um das neue iPhone, alles das sind Rituale, gibt es aber bei allen Marken. Ja? Und sei es zum Beispiel das Ritual, sich beim Corona-Flasche eine Limette hineinzustecken. Es gibt Rituale, ich bin ein Fan der französischen Marke Bernoulli, die Schuhe sich anders zu binden als andere. Das heißt, Rituale, dann habe ich Gesetze, weil jede Gemeinschaft ist auch wertebildend. Ja, also wir wünschen uns Gemeinschaften, die uns Werte und Verhaltensnormen mitgeben. Und damit sind wir, glaube ich, schon bei meinen 6. Ich habe jetzt vergessen, mitzuzählen. Also im Grunde genommen kann ich es zusammenfassen, es sind alles die Zutaten, die jede Gemeinschaft, ob das eine Glaubensgemeinschaft war, ob das ein Verein ist, ob das ein Verband oder ein Stamm ist im Neolithikum. All das sind immer dieselben Zutaten, die ich brauche, um eine Gemeinschaft zu formieren unter einer Marke.
Am ersten erkennen wir ja eine Marke mitunter, wie du sagst, am Symbol beziehungsweise auch am Logo. Wie wichtig ist dieses Logo? Ist es einfach diese schnelle Wiedererkennung? Ist das das wichtigste Kriterium jetzt beim Logo?
Natürlich ist die Wiedererkennung, die einwandfreie Wiedererkennung das Wichtigste. Das Logo ist der Einstiegspunkt in die Marke. Das Logo muss erstmal aufgeladen sein mit verschiedenen, mit Emotionen, mit Geschichten. Das heißt, wir sind darauf programmiert, auch eben an einem einfachen Symbol all diese Erlebnisse oder Geschichten oder Erfahrungen zu speichern und dann eben auf einen Blick abzurufen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und ob das jetzt im Mittelalter am Feld war, wo ich am Schild gesehen habe, Freund oder Feind, so ist es heute das Gleiche. Und es gibt sogar so absurde Studien, dass wenn man ein Apple-Logo gezeigt bekommt, dass man in Versuchsstellungen nachher tatsächlich kreativere Lösungen hervorbringt, als wenn man ein IBM-Logo gezeigt bekommt. Das heißt, wir reagieren schon sehr stark auf Symbole, vorausgesetzt, die Symbole sind aufgeladen.
Kann man das eigentlich immer daraus ableiten, dass dieses Logo, und ich weiß, es gibt Unternehmen, die investieren wahnsinnig viel Geld in die Entwicklung eines Logos, ohne dass man daraus ableiten kann, dass das irgendwie zum Erfolg wird auch. Ist jetzt die Gestaltung eines Logos wesentlich oder ist es eher, die Wiedererkennung habe ich schon gesagt, aber was ist das Kriterium eines Logos? Kann man das irgendwie runterbrechen auch?
Ja, also kulturell ist es ein bisschen auch unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel sind abstrakte Logos sehr gefragt immer. Ja. Blau, die Farbe Blau, das ist in Deutschland sehr stark. In Amerika sind mitunter komplexere Logos nachgefragt, aber es gibt auch hier eine Tendenz, die festzustellen oder die ich auch in dem Buch herausgefunden habe, dass je global und universeller eine Marke wird, desto eher reduziert sie das Logo auf etwas, was überall funktioniert und überall wiedererkennbar ist. Das heißt, im Idealfall hat es keine, ist es nicht an ein Schriftsystem gebunden. Sowohl Apple als auch Nike haben ursprünglich den Schriftzug im Logo gehabt und haben den weitgehend entfernt. Damit sind sie noch mal leichter wieder zu erkennen, noch strahlen damit natürlich auch aus, dass sie eine allumfassende, elementare Bedeutung für die Menschen haben. Das sagt natürlich ein sehr einfaches Logo, hat so einen hohen Universalitätsanspruch. Ja. Und das ist schon auch ein psychologisches Statement, zu sagen, okay, an einem Apfel erkenne ich weltweit, wovon ich spreche, oder an dem Nike Swoosh. Das heißt, je einfacher die Logos werden, desto stärker ist die Marke, zumindest wird das suggeriert. Andere Logos verweisen halt auf eine sehr, sehr lange Geschichte, wie das Coca-Cola-Logo, das ja sehr komplex ist, aber trotzdem so stark, dass es auch keiner Veränderung bedarf. Also da kommt es immer darauf an, wie stark ist es einfach in der Kultur schon verankert.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setz es um und schreib mir ein Feedback. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast.
Dieses stark in der Kultur verankert sein, ist es vielleicht auch der wesentlichste Grund, weil wenn ich drüber nachdenke, ich habe die Biografie einmal gelesen von Phil Knight, ne, dem Gründer von Nike. Und da war es ja so, das Swoosh ist ja entstanden am Vorabend einer wichtigen Sportartikelmesse von einer Praktikantin, die ja diesen Swoosh entworfen hat. Das Wort Swoosh ist, glaube ich, spontan entstanden auf die Frage eines Journalisten auf dieser Messe dann. Nicht? Also worauf, der Journalist gefragt hat, was denn das sein soll, ob das der Flügel einer der Siegesgöttin Nike sein sollte. Nicht? Und Phil Knight hat, glaube ich, gesagt, nein, das ist ein Swoosh. Nicht? Und er hat gefragt, was ist ein Swoosh? Nicht? Und Phil Knight, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja gesagt, ganz spontan, Swoosh ist das, was du hörst, wenn jemand auf Nike-Schuhen an dir vorbeiläuft. Das ist ihm spontan eingefallen.
Ja, das kann gut sein. Das ist natürlich, ja.
Ja, und das ist natürlich eine schöne Geschichte dazu auch, nicht, wo du ja gesagt hast, nicht? Marken bestehen ja auch aus Geschichten. Aber wenn ich mir manchmal ansehe jetzt, Marken, die vielleicht jetzt entstehen,
die haben ein Markenhandbuch dabei, ne, mit 80 Seiten oder so etwas, was darin einmal beschrieben ist, was das überhaupt bedeuten soll. Ne? Also was bei anderen ganz spontan in wenigen Minuten entstanden ist. Also ist es manchmal einfach nur auch ein bisschen Glück mit dabei oder ist es einfach schlussendlich auch die harte Arbeit am Unternehmen, am Produkt selber und das stetige Hervorbringen von guten Produkten, innovativen Produkten?
Also nicht alle Marken haben innovative Produkte. Jede Marke funktioniert ein bisschen anders und ob sie erfolgreich wird oder nicht, ist bei jeder Unternehmung im Leben über Erfolg und was Erfolg ausmacht und was Misserfolg ausmacht, ist, gibt es viele, viele Coaches, die behaupten, das im Internet zu wissen. Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, es ist wahrscheinlich Timing. Das ist, glaube ich, einer der größten unterschätzten Faktoren. Es ist Durchhaltevermögen, es ist ein richtiges Gespür, es ist Glück. Manchmal gehört das Funding dazu, dann behaupten andere, das Funding ist vollkommen irrelevant. Also was Erfolg verspricht und was nicht, ich glaube, darüber lässt sich trefflich diskutieren, auch über eine Marke. Natürlich gibt es Dinge, die abträglich sind, also bei einer für eine Marke ist, und du sprichst eben dieses Brandbook an, wo festgeschrieben wird, wie die Marke meistens eben visuell oder auch in der Kommunikation zu nutzen ist. Ja, das war früher natürlich auch ein ganz großer Wunsch, erstens einmal die Kontrolle über die Marke zu haben. Wir wissen heute, dass die Unternehmen diese Kontrolle ja nur mehr zu einem geringen Teil haben. Es ist aber natürlich auch die sinnvolle Idee, konsistent zu bleiben in der Erscheinung, aber auch im Verhalten und in der Kommunikation. Das ist sicher eines der Schlüssel-Erfolgsrezepte, dass ich konsistent bleibe und dass ich konsistente, zuverlässige Handlungssätze, Botschaften aussende und Produkte herstelle. Wir wissen, dass das wird auch in meinem Buch sehr viel beschrieben, dass permanente Veränderungen zu keiner starken Marke führen. Also manche oder viele Unternehmen wollen natürlich einen Trend nicht verpassen. Und so haben viele Marken haben ihre Umwege auch wieder mal überlebt. Das war Mercedes mit dem Kleinwagen, hat nicht funktioniert. Warum? Weil Mercedes für verankert ist als über 100 Jahre als Chauffeurlimousine und damit einfach nicht zum Thema Kleinwagen passt. Und später hat man das dann bei Smart verstanden gehabt und gesagt, ich könnte niemals einen Kleinstwagen unter dem Symbol des Sterns auf den Markt schicken, ohne dass ich damit meine Marke kaputt mache. Konsistenz und Zuverlässigkeit, das sind eine der wichtigsten und nachgefragtesten Eigenschaften und damit unterscheiden sich Marken auch überhaupt nicht von Menschen, denn ich wünsche mir auch von einem Freund, von einem Bekannten, von einem Geschäftspartner oder einer Geschäftspartnerin, dass sie konsistent und zuverlässig in ihren in ihrem Agieren sind.
Du schreibst in deinem Buch auch, dass es Personen gibt, die große Bewegungen geschaffen haben und dass es zwischen deren Lebensgeschichten Zusammenhänge und Ähnlichkeiten gibt. Und Personen, die große Bewegungen geschaffen haben, ja, das sind zum einen Jesus, Mohammed, aber auch Steve Jobs, ne? Also welche Ähnlichkeiten, welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen Personen in ihrer Lebensgeschichte mitunter, die man vielleicht auch bei anderen beobachten kann?
Also manche Marken leben stark von der Lebensgeschichte ihrer Gründer. Da gehört Apple definitiv dazu. Nike zum Beispiel nicht. Also nicht jede Marke lebt von denselben Ingredienzien. Aber Steve Jobs, und das erforsche ich mit großem Staunen schon sehr lange, hat sehr viele Übereinstimmungen mit dem Leben von Jesus und Mohammed. Und ganz offensichtlich sind diese Geschichten, die der Literaturwissenschaftler Joseph Campbell als Heldenreise bezeichnet hat, die sehen wir immer und überall. Also diese Heldenreise, die damit startet, dass ein Mensch, oftmals ein Unterprivilegierter, zu einem Abenteuer oder zu einer Aufgabe gerufen wird, loszieht, dann in große Schwierigkeiten bekommt, dann am Ende ist und dann durch die Hilfe möglicherweise eines übernatürlichen Wesens oder eines anderen Zaubers dann doch noch schafft, wieder herauszukommen aus diesem Abgrund und dann gestärkt, weiser und mächtiger zurückkehrt. Das bezeichnet Joseph Campbell als die Heldenreise und das finden wir bei Aschenputtel und bei Märchen genauso wie in Herr der Ringe. Das heißt, das sehen wir tausendfach in der Literatur und vor allem in der Abenteuerliteratur. Und ob die Geschichten der bekanntesten Religionsstifter tatsächlich eins zu eins so abgelaufen sind, wie sie tradiert werden, das wissen wir natürlich nicht. Aber Jesus und Mohammed haben halt grundsätzlich das Leben folgt dieser Heldenreise. Neue Idee, Verfolgung, Tod oder Exil, Wiederauferstehung oder Rückkehr. Und das dann viel mächtiger und mit viel größerem Einfluss und die Ideen setzen sich damit durch. Das ist mal die grundlegende Reise auch von Steve Jobs. Wer es jetzt nicht mehr parat hat, Steve Jobs hat Apple in den 70er Jahren gegründet, gemeinsam mit ein paar anderen, aber er war es mal da. Also gab es natürlich noch den Steve Wozniak, der im Prinzip die ganze Technik und Programmierung gemacht hat. Aber Steve Jobs ist halt die schillernde Figur, wurde 1985 aufgrund seiner verrückten Ideen bei Apple rausgeschmissen, ist dann, so wie Mohammed im Übrigen, mit 5 seiner engsten Verbündeten ins Exil gegangen. Mohammed hat dort die Gemeindeordnung von Medina geschrieben. Steve Jobs hat das Betriebssystem für Next entwickelt mit seinen 5 Leuten. Und nach 10 Jahren ist Steve Jobs wieder zurückgebeten worden, weil Apple in die Krise gekommen war in der Zwischenzeit. Und ist also mächtiger und erfolgreicher zurückgekommen, als man sich je vorstellen konnte. Und seine Ideen haben sich letzten Endes durchgesetzt. Dann gibt es eben noch so viele Details. Also Jesus kann man ja sozusagen in der Tradition oder umgekehrt als Hippie bezeichnen. Und das hat Steve Jobs hat auch als Hippie angefangen. Und es gibt wahnsinnig viele, auch in den Details, Parallelen zu diesen Lebensgeschichten. Und ich glaube, dass das so meine fundamentale, archetypische Story ist, die uns einfach begeistert, die uns nicht kalt lässt, wo wir mitleiden und wo wir Unheil und Triumph und Leiden und Mühen und letztlich eben den Erfolg, das alles miterleben können. Ein bisschen auch so, wie man bei der eigenen Sportmannschaft die Siege und die Verluste emotional miterlebt. Und dadurch stärkt sich natürlich das Verhältnis zu einer Marke.
Jetzt hat Steve Jobs mit Apple eine riesengroße Marke geschaffen, aber war Steve Jobs selbst auch schon eine Marke? Vielfach sagt man ja, diese Persönlichkeit ist auch eine Marke, sei es jetzt Elon Musk, sei es Kim Kardashian. Können Personen auch Marken sein? Ab wann sind diese Personen dann Marken?
Ich würde sogar umgekehrt sagen, ich würde sagen, Marken tun ja nichts anderes, als Personen nachzuahmen. Oder wir sehen in Marken menschliche Eigenschaften. Und tatsächlich ist es so, dass die Geschichte der Personen eine Marke beflügeln kann und wir glauben immer an die Geschichten eines Menschen noch einmal mehr als an die Geschichte einer Marke. Oft ist es so, also wir wissen zum Beispiel, dass Tesla, meines Wissens, glaube ich, hat 6 Millionen Follower auf Twitter oder X und Elon Musk hat 24 Millionen Follower. Das heißt, Tesla hat auch keine Werbung gemacht, weil die Figur Elon Musk mit ihrer Bekanntheit genügt hat, um diese Marke Tesla bekannt zu machen. Das heißt, ich würde mal nicht sagen, dass Menschen eine Marke sind oder zu Marken werden können, sondern Marken tun nichts anderes als Menschen nachahmen oder anders ausgedrückt, wir sehen in Marken menschliche Eigenschaften. Wann können wir dann von einer menschlichen Marke sprechen? Das hat natürlich damit zu tun, inwieweit ein Mensch für einen gewissen Öffentlichkeitswirksamkeit hat und für gewisse Ideen oder Werte steht und die vertritt oder sich engagiert. Also ich möchte natürlich mit diesem Menschen etwas in Verbindung bringen, das mich inspiriert, dann ist mal die Grundzüge oder die Grundvoraussetzung für eine menschliche Marke gegeben.
Kann man jetzt nur mit einem guten Markennamen auch wieder vielleicht gut ins Geschäft kommen? Ich würde mal sagen, um die Jahrtausendwende rum, wie Mobiltelefone aufgekommen sind, war im Grunde genommen die größte Marke, die bekannteste Marke Nokia, die ja irgendwann einmal verschwunden ist. Würde es jetzt gut sein, und Sie haben es ja ab und an ja wieder mal probiert, auch unter den Namen wieder einzusteigen in dieses Feld, in diese Branche? Hat man dann einen Startvorteil? Denn die wurden ja zum einen technologisch verdrängt, da hat die große Marke irgendwann ja auch nichts mehr genützt. Also wie lange oder wie viel Prozent nutzt mir mein Name eigentlich, obwohl ich vielleicht technologisch nicht ganz vorne bin? Man sagt ja immer wieder, keiner weiß, ob Apple das beste Handy ist, nicht? Und die meisten sagen ja mit Sicherheit nicht, nicht? Da gibt es rein technisch gesehen bessere Lösungen, nicht? Also, aber nach der Bekanntheit sind die vorne, nicht? Sie sind aber auch nicht Marktführer.
Ja, und die Frage ist, ob sie heute noch Innovationsführer sind. Die Frage nach, also du hast jetzt Nokia gefragt, natürlich jeder Name, der schon mal in den Köpfen der Menschen ist, kann einen Startvorteil bringen. Ja. Deswegen hat man auch immer wieder versucht, alte Namen zum Leben zu erwecken, wie Maybach oder wie Pan Am. Ja, das ist zum Beispiel schreibe ich auch in meinem Buch darüber, es gibt gar keine Fluglinie mehr, die Pan Am heißt, aber es verkaufen sich Accessoires und Kleidung, verkauft sich sehr gut, weil die Marke mit dieser idealisierten Vorstellung mondäner Flugreisen nach wie vor in den Köpfen der Menschen drinnen ist. Und weil wir auch einen ganz, ganz großen Trend haben, nämlich den Trend nach Retro. Ich glaube, 78% in einer Umfrage haben zuletzt gemeint, dass sie Retro-Marken oder Retro-Produkte lieben. Das ist eine sehr hohe Zahl, die sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass wir momentan nicht in einer unbedingt optimistischen Welt leben, die Menschen die Zukunft als eher bedrohlich und ungewiss erleben und damit Marken aus der alten Zeit, Formen, Produkte aus der alten Zeit hier Sicherheit und Wohlgefühl versprechen. Das heißt, ja, ich bin mir sicher, dass sehr viele Marken von früher, und sei es auch Nokia, und Nokia verkauft meines Wissens nach wie vor Telefone, ich habe erst neulich eins gesehen, durchaus ihre Klientel haben. Und nicht jeder ist mit dem technologischen Fortschritt auch unbedingt wahnsinnig zufrieden. Ne? Also die Digitalisierungsfrustration nimmt laufend zu. Ich erlebe das tagtäglich. Die Menschen können kaum noch einen Flug buchen, kommen auch kaum noch irgendwie mit ihren abgelaufenen Passwörtern, wo irgendwie ihnen ein Sonderzeichen fehlt, in ihre Applikationen. Neben PIN und Secure Code und einmal TAN, das sind alles Dinge. Also es gibt auch eine große digitale Frustration, wenn ich das in einem digitalen Podcast sagen darf, aber ich glaube auch, ich als ein großer Mitfieberer der Digitalisierung von Anfang an, sehe da auch einfach große Möglichkeiten für die Gestalter, Programmierer, UI-Designer, UX-Designer, das Leben hier zu verbessern. Aber die Realität sieht zurzeit anders aus und auch das ist möglicherweise ein Wasser auf die Mühlen der Retro-Marken und dem Wunsch nach einer vergangenen Zeit.
Kann eine Marke im Grunde genommen ohne Öffentlichkeit, ohne Werbung existieren? Die Frage zielt dahin ab, weil mir Marlboro ja in Erinnerung ist. Mit Marlboro bin ich mitunter groß geworden auch und viele Jahre habe ich Marlboro geraucht, bis ich vor 15 Jahren irgendwann dann einmal aufgehört habe zu rauchen. Aber man darf ja keine Werbung mehr machen. Marlboro ist im Grunde genommen aus der Öffentlichkeit ja verschwunden. Also du siehst ja, Werbung darf keine mehr gemacht werden und darum sieht man das nicht mehr. Ich rauche jetzt auch seit 15 Jahren nicht mehr. Deswegen ist es mir auch nicht jetzt so bekannt, ob die jetzt einmal einen Marktwert verloren haben, ob die an Bedeutung verloren haben. Aber die Kommunikation wird ja ganz schwierig, wenn ich keine Öffentlichkeit mehr habe, oder? Wie lange schätzt du, kann eine Marke existieren, wenn ich keine Öffentlichkeit habe?
Die Frage ist, wie definiere ich Öffentlichkeit? Natürlich, Marlboro war vor 25 Jahren noch unter den Top 10 oder 15 der Brands, was ich mich erinnere, und ist natürlich heute weit abgeschlagen. Die Position weiß ich natürlich nicht auswendig, aber natürlich für eine Consumer Brand wie Marlboro stellen sich ja zwei Probleme. Das eine ist die Marke und das andere ist die zunehmende Verdrängung der Zigarette aus unserem Kulturkreis. Also da hilft auch eine Marke jetzt nicht unbedingt etwas, wenn grundsätzlich der Absatz und die Nachfrage nach Nikotin nachlässt. Eine Marke ohne Öffentlichkeit war deine Frage. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist heute Öffentlichkeit? Ist es wirklich, zu Marlboro-Zeiten waren das noch das Sponsoring in der Formel 1, es waren natürlich noch die großen Plakate, es waren die großen Einschaltungen in Magazinen. Das ist ja im Prinzip alles auch ein bisschen Werbung, die sich ja oder Kommunikation, die sich ja stark verändert hat. Das heißt, die Öffentlichkeit kann heute ganz anders funktionieren. Die muss nicht über klassische Werbeformen funktionieren. Wir wissen, dass Sarah keine klassische Werbung gemacht hat, zumindest keine Fernsehwerbung. Wir müssen wissen, dass Tesla keine klassische Werbung gemacht hat. Das heißt, ich kann heute anders in die Öffentlichkeit kommen. Für eine Marke ist es sicher sinnvoll, erstmal eine eigene Community zu gründen oder zu entwickeln und eine Fanbase aufzubauen und bevor man ja an klassische Werbeformen denkt. Das heißt, ich muss auch die Frage stellen, wie groß ist eigentlich meine Zielgruppe? Zigaretten waren damals, da war meine Zielgruppe jeder über 16 oder jeder über 18. Wenn ich aber eine Marke habe, die nur spezielle Menschen interessiert, dann kann meine Öffentlichkeit ganz anders aussehen. Dann kann ich in Blasen, wo diese Menschen sich bewegen, sei es im digitalen Raum, sei es auch bei Veranstaltungen, durchaus Öffentlichkeit erzielen. Das heißt, ich muss mich fragen, was für eine Marke habe ich es zu tun?
Jetzt habe ich in deinem Buch auch einen Persönlichkeitstest gesehen, den es gibt. Den habe ich dann auch gemacht, nicht? Also einen Persönlichkeitstest.
Was ist rausgekommen?
Ich bin zu 66% Gordon und zu 34% Spock.
Okay. Ja. Und findest du dich darin wieder?
Großteils ja, nicht? Also jetzt muss man vielleicht noch dazu erklären, also Gordon, das Vorbild für den Typ ist der Finanzmogul Gordon Gekko. Ja. Und Spock, ja, kennen wir, nicht? Also von Star Trek, ne, das Raumschiff Enterprise und Spock, der Analytiker. Ja, ich finde mich da drinnen schon wieder auch. Ne, also schon ganz interessant. Was sagt dieser Test aus?
Also die 10 Markentypen habe ich entwickelt, weil ich auf Typologien stehe. Ich habe mich mit so viel Typologien und Tests beschäftigt gehabt und viele, viele Menschen lieben Tests, eben ich auch. Und es gibt natürlich für Marketer verschiedenste Einteilungen von Buyer-Personas, von Milieus, von limbischen Kauftypen und was auch immer. Aber es gab bis jetzt noch keine Typologie, die dem Konsumenten selber so ein bisschen eine Rückmeldung gibt. Wie reagierst du denn auf Marken? Und die 10 Typen, die ich entwickelt habe, also meine Frau hatte die Idee, die nach Filmfiguren zu nennen, das ist alles mit einem Augenzwinkern zu betrachten, der Gordon, ist jemand, der eben klassisch auf althergebrachte, etwas luxuriösere Marken reflektiert. Das heißt, das, was man auch mal als Statussymbole nennt. Meine Frau ist selber Gordon. Das heißt, sie mag gern einfach so eine klassische Prada-Handtasche zum Beispiel. Spock sind, man muss mal ganz kurz erklären, es ist immer ein Haupttyp und ein Nebentyp, so wie Sternzeichen und Aszendent, wenn man jetzt so will. Dadurch ergeben sich 900 verschiedene Konstellationen und niemand ist ja auch nur eine in einer Richtung gepolt. Das Bock ist tatsächlich eben der, der bisschen skeptischer ist, der also Marken, auf die Versprechungen der Marken nicht so schnell hereinfällt, der noch am ehesten zu den rationalen Entscheidern gehört, so es überhaupt etwas gibt unter den Menschen. Auf jeden Fall, der dann zum Beispiel sagt, ich kaufe den Skoda und nicht den Audi, denn die Teile sind ohne dies, kommt sowieso aus demselben Berg, ja, und ich zahle nicht für das Logo. Also das wäre Spock. Diese beiden, diese Kombination, die passt bei den meisten Menschen. Also ich habe so eine Rückmeldung, 70% sagen, dass es sehr gut auf sie passt. Aber der Test ist sehr unterhaltsam gemacht. Es sind nur 8 Fragen. Das heißt, dieses Ergebnis ist jetzt auch mal eine Näherung. Und was ist die Idee dieses Tests? Es soll eben so ein Einstieg sein, um sich auch ein bisschen selbst zu erkennen, wie ich auf Marken reagiere, um das Thema, das uns jeden Tag umgibt, das wir aber in der Regel nicht bewusst analysieren, dass man da einen unterhaltsamen Einstieg hat und gleich mal eine Gesprächsbasis. Was bist denn du? Also ich bin zum Beispiel Amelie und Toni. Amelie steht eher auf Genussmarken und Toni ist so der Futurist, also der immer das neueste Gadget haben möchte. Ich bin da durchaus in einem kleinen Widerspruch, weil die Amelie mag Retro-Marken und der Toni mag den neuesten Shit. Aber es stimmt bei mir wirklich, ja. Ein bisschen Gordon bin ich auch, muss ich zugeben.
Man ist ja immer mehreres, nicht? Also, sehe genauso, ja, wenn ich so einen Persönlichkeitstest mache, nicht? Also mit den verschiedenen Farben oder mit den verschiedensten Tieren, je nachdem, nicht? Dann ist man ja auch da immer mehreres jetzt einmal, nicht? Und es gibt einen Hauptteil, nicht? Und dann gibt es meistens ja noch einen zweiten, vielleicht auch manchmal einen dritten dazu, nicht? Vielleicht ist man ganz selten sehr stark in der Mitte drinnen positioniert, nicht? Wie auch immer. Und man ist eben sehr stark irgendwo draußen positioniert, nicht? Das ist bei den meisten Tests ja auch so, nicht? Also
ja,
genau. So in dieser Form.
Und es, ja, ich wollte, also ich habe wirklich nach wie vor viel Spaß damit, auch in der, wenn ich mit den Menschen spreche und auch den Menschen zuzuschauen, wie sie den Test machen, das ist manchmal auch sehr vergnüglich. Die Spox, die, du, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, kannst du mir jetzt gleich sagen, aber du bist ja nur Nebentyp Spock. Die Menschen, die Haupttyp Spock sind, die beschweren sich durchgehend, dass die Fragen nicht akkurat sind. Die Fragen sind ja so, dass fünf Bilder gezeichnet werden. Na, da zum Beispiel, wo verbringst du deine Freizeit? Bei einem guten Buch am Kamin. Ja, und der Spock würde sagen, gutes Buch, ja, aber ich habe keinen Kamin, ergo kann ich die Frage so nicht beantworten. Das sind die Spocks.
Der analytische Typ, ne? Also, ja, vollkommen richtig. Ne? Na, aber ich finde mich da schon wieder, ne? Dass ein Teil Spock ist auf jeden Fall in mir drinnen. Das ist, das ja, weiß ich, ne? Und das ist ein guter Teil. Gordon ist auch bei mir drinnen. Das weiß ich auch, ne? Also, das deckt sich auch mit anderen Tests jetzt einmal, nicht so, so ungefähr diese Richtung stimmt schon auch. Ja. Lieber Armin, herzlichen Dank für den Einblick in die Markenwelt mitunter auch. Herzlichen Dank, ne? Also, in einen Einblick von 3 Streifen, 4 Ringen, 1 Apfel. Ja, das Buch gibt es klarerweise im guten Buchhandel, aber natürlich auch auf allen Plattformen, wo es gute Bücher gibt. Zum Abschluss, aber immer beim Podcast, denn auch, der nennt sich ja Think Digital Now, gibt es einfach mal 3 Fragen auch aus, dazu deiner digitalen Welt mitunter. Das eine ist vielleicht einmal, wir sind in einer digitalen Welt, wir sind in einer Markenwelt auch und da spielt sich vieles im digitalen Raum ab. Wann warst du vielleicht das letzte Mal offline, so für 3 Tage, für eine Woche oder so?
Noch nie. Noch nie, absolut.
Noch nie. Das heißt, du hast den Apfel mehr oder weniger nie aus der Hand gelegt.
Zum Leidwesen meiner Frau.
Stell dir vor, es landen am Flughafen in Wien 2 Privatjets und da steigen große Persönlichkeiten aus, die für sich selber schon eine Marke sind. Der eine ist Jeff Bezos, der andere ist Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit dir Abendessen gehen, weil sie von deinem Buch erfahren haben, über Marken und wollen ihre Marke noch einmal stärken. Auch wem würdest du zusagen?
Jeff Bezos.
Warum?
Der andere ist, glaube ich, ein Fußballer. Ich interessiere mich nicht für Fußball.
Ah, okay. Verstehe.
Sehr einfach.
Sehr einfach. Du hast selbst ein Buch geschrieben auch. Wie konsumierst du eigentlich Bücher? Ist es das klassische Buch, ist es das Hörbuch oder ist es Kindle?
Ich lese wirklich sehr viel auf dem Screen, muss ich sagen. Ich bin auch wirklich so ein furchtbarer hoppender Leser. Ich lese immer quer hier rein, quer da rein. Ich finde aber manchmal die Zeit, und beziehungsweise meine Frau wünscht sich das auch, dass ich aus meinem Buch vorlese, und dann mache ich das doch lieber aus dem Papier und muss sagen, dass ich das auch sehr genieße.
Lieber Armin, herzlichen Dank für das Interview, herzlichen Dank für die Markenwelt, für den Einblick in die Markenwelt, herzlichen Dank dafür.
Ja, Harald, das war wahnsinnig spannend, ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung nochmal.
Sehr gerne. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao.